Der Kirchenvater Augustinus hat viele, viele Bücher geschrieben, so richtige Monumentalwerke. Ich habe ungefähr 1,50 Meter von seinen Monumentalwerken bei mir in meiner Bibliothek stehen. Und am Ende seines Lebens hat er ein Buch geschrieben, das hat er Retractationes genannt. Übersetzt heißt das die Zurücknahmen. Oder im Deutschen gibt es auch das Buch zu kaufen unter dem Titel Überarbeitungen. In dem Buch hat Augustinus alles das, was er gemerkt hat im Laufe seiner Zeit, da habe ich ein bisschen daneben gehauen in meiner Theologie, in dem, was ich geschrieben und gepredigt habe, einfach nochmal überarbeitet. Und hat einfach da, wo er gedacht hat, dass er schlauer geworden ist, einfach aufgeschrieben, da könnt ihr euch an dieses Buch erinnern, was ich geschrieben habe, also auf Seite 23 oder so, die löschen wir mal und auf Seite 24 müssen wir da ein bisschen was zu ändern. Ich reihe mich heute mal in die Geschichte der Heiligen und in die Geschichte Augustinus von Hippo ein und ich führe mal eine kleine Retraktation vor oder durch. Ich habe vor 14 Tagen über das Gleichnis des reichen über das Gleichnis des Schatzes gepredigt, der in der Erde vergraben worden ist und ein Mann den findet und vor Freude über den Schatz alles verkauft, um den Schatz zu bekommen. Und der zweite Teil, das Parallelgleichnis, geht um die Perle oder einen Mann, der einen Perlenfischer, der große Perlen sucht, eine riesige Perle findet und alles eine andere Sammlung verkauft, um diese Perle zu finden. Und ich habe verschiedene Gründe aufgezeigt, warum ich denke, dass es in dem Gleichnis nicht darum geht, dass Jesus uns sucht, sondern dass wir Jesus suchen. Und ich stehe auch immer noch dazu. Nur eines der Argumente, die ich angeführt habe, war nicht ganz richtig. Ich habe gesagt, dass es linguistisch einen Hinweis darauf gibt und einen Unterschied macht, ob in dem ersten Gleichnis steht, es war das Gleichnis des Himmels ist wie ein Schatz oder ob aufgeschrieben steht, das Gleichnis des Himmels ist wie ein Mann, der einen Schatz sucht. Ich habe, nachdem ich dann die nächste Woche darüber neu gelesen habe, mich eines Besseren belehrt und man kann dieses Argument einfach nicht mehr wirklich dafür anführen. Die Gleichnisse funktionieren einfach nicht so, habe ich selber dazugelernt. Sondern die Gleichnisse funktionieren einfach nur so, Jesus sagt, das Königreich des Himmels ist wie Punkt und dann ist es nicht, wie das ganze Ding anfängt, sondern die Gesamtgeschichte muss verglichen werden mit dem der Lebensrealität, die Jesus beschreibt. Alles andere stimmt noch. Ja? Ich denke, insgesamt war es auch immer noch eine gute Predigt, ja? Aber den Teil habe ich schon an unseren Technikern geschrieben, so die 3 Minuten oder so, die müssen wir rausschneiden, so die wird es also dann auch nicht mehr geben. Aber alles andere, denke ich, war gut. Gut. Kommen wir zu unserem heutigen Gleichnis. Ja. Das heutige Gleichnis, das wir uns angucken, ist sicher nicht ein Gleichnis, was man schon so oft gehört hat. Wenn ihr es gehört habt, ist es eines, was ihr selber gelesen habt, weil es zählt nicht und es zählt nicht zu diesen Lieblingsgleichnissen, womit man Werbung macht und womit man eine Konferenz bestreitet. Ja, also es gibt Gleichnisse, die streicheln einfach die Seele und unser Gott streichelt auch immer wieder mal unsere Seele. Und dann gibt es Gleichnisse, die werden in unser Leben gestellt. Das sind aufgrund dessen, wer wir sind und in der Zeit, der wir leben, ist das so ein bisschen ein harter Brocken. Und ich glaube nicht, dass in unserer Zeit sozusagen es mal eine Konferenz geben wird, so wie jetzt mit Matthias Hoffmann und seiner lieben Frau und wo es mal jemand dieses Gleichnis als Hauptfokus nehmen wird, ja. Dafür ist das Gleichnis ein bisschen zu kompliziert und ein bisschen zu sensibel für unser, oder könnte sein, für unser eigenes Gewissen. Aber das Gleichnis oder die Art und Weise, was wir hier machen, nämlich, dass wir Predigt reinmachen und dass wir nicht jeder einfach nur so irgendwas raussucht, sondern dass wir uns bewusst entschieden haben, alle Arten der Gleichnisse mal anzugehen und dass wir in der Predigtreihe das oftmals auch in ein ganzes Buch durchgehen, hilft uns eben, uns nicht nur auf unsere Lieblingsstellen einzuschießen und ein koloriertes Bild von Gott zu haben und das, was wir wollen und das, was wir nicht wollen, das lassen wir aus, sondern dran zu bleiben und zu sagen, wir beschäftigen uns mit all den Texten, die uns auf dem Weg begegnen, hilft eben auch, das Bild dessen, wer Gott ist, exakter zu bestimmen und ihm auf eine akkurate und ihm seinem Wesen entsprechende bessere Art und Weise zu lieben, zu loben und zu ehren. Und deshalb bitten wir dich, lieber Vater, dass du auch mit diesem schwierigen Gleichnis, uns begegnest, uns berührst, dass du uns deinen großartigen Charakter, dein großartiges Wesen immer wieder neu offenbarst und dass du diese Zeit, wo wir auf dein Wort hören, dass du es benutzt, um in uns einen Schatz anzulegen, den wir die nächsten Tage und Wochen mit ins Leben nehmen und wo wir immer wieder daran erinnert werden, so groß ist unser Gott. Amen. So, dann mal, hier geht's los. Hört ein anderes Gleichnis, sagt Jesus. Es gab einmal einen Mann, der ein Landbesitzer war und der einen Weinberg pflanzte, einen Zaun darum setzte, einen Kelter darin grub und einen Turm baute und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seinen Sklaven zu den Weingärtnern, um seinen Profit bzw. seine Früchte zu empfangen. Ich habe das hier mit so einem kleinen Strich sozusagen die Doppelbedeutung des Wortes aufgezeigt, weil es hier tatsächlich so eine Art Wortspiel gibt. Das griechische Wort Karpos bedeutet in Geschäftskontrakten, ich möchte Profit haben. Und gleichzeitig, weil es hier auch um einen Weinberg geht und weil eine moralische Komponente dabei ist, funktioniert das in den Hörern, in den Ohren der griechischen Hörer auf eine besondere Art und Weise. Die hören so mehrere Dinge gleichzeitig, wenn es darum geht, dass der Weingärtner kommt und Frucht will, Karpos will. Der will natürlich nicht einfach nur einen Sack von seinen Weintrauben haben, sondern der will einen entsprechenden Profit haben, der in der Mietvereinbarung festgeschrieben war. So, als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seinen Sklaven zu den Weingärtnern, um seinen Profit, seine Früchte, moralischer Aspekt auch mit dabei zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Sklaven, seine Diener, die er geschickt hat, den einen schlugen sie, den anderen töteten sie, und andere steinigten sie. Wiederum sandte er andere Sklaven oder Diener, mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Zuletzt aber sandte der Besitzer seinen eigenen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden meinen Sohn respektieren. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe an uns reißen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und sie töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Und sie sagten zu ihm, er wird jenen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und sie umbringen. Und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm den Profit, die Früchte abgeben zu seiner Zeit. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und vor dem Herrn her ist dies geschehen und es ist wunderbar in euren Augen, in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und als die Hohepriester und Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und als sie ihn zu greifen suchten, fürchteten sie sich die Volksmengen, denn sie hielten ihn für einen Propheten. So, das ist unser Gleichnis. Wir sehen in dieser Geschichte eine durchaus typische Lebenssituation aus dem ersten Jahrhundert. Ein wohlhabender Mann, ein Landbesitzer, baut sich einen Weinberg um sein Grundstück und sorgt sich gut um dieses Grundstück. Ich habe euch einfach mal ein paar Bilder mitgebracht, nicht von einem Weinberg, weil leider die Reben dann doch nicht so lange halten. So 2000 Jahre ist etwas zu viel für die. Aber wir haben den glücklichen Umständen, dass in der Nähe von Pompeji in Italien 79 nach Christus der Vesuv Pompeji und die anliegenden Dörfer verschüttet hat und unter anderem auch, weil die natürlich auch die vulkanische Lage um den Vulkan herum gut für Weinanbau war, haben wir Weingüter, die verschüttet gewesen sind. Und Archäologen haben diese Weingüter wieder aufgebaut. Und wir haben so eine, also wir haben die Weingüter wieder gefunden und ausgebuddelt. Und die sehen auch genauso aus, wie hier auf dem Bild zu sehen ist. Es ist der Innenhof dieser Wohnstätte von dem Weingut. In so einer Art von Residenz hat also dieser wohlhabende Mann, der den Weinberg sich angelegt hat, gewohnt. Und im nächsten Bild von dieser Villa Regina, so heißt sie nämlich, oder der Villa Bosco Reale, haben wir hier auch so mal ein bisschen so ein Modell, kann man so ein bisschen aussehen, was da, wie das da so war. Da gibt es also verschiedene Räume, die sowohl für Landwirtschaftsgeräte als auch als Wohnort für den Hausherrn und als Wohnort für seine Sklaven dienten. Und diese, und hier gebe ich euch mal ein Bild von der Rückseite, da haben wir auch wieder neu bepflanzt von den Wissenschaftlern so eine Art von Weinreben, wie sie damals vor 2000 Jahren gegeben hat. Und dann haben wir genau wie in unserem Gleichnis einen sogenannten Weinkelter, 18 dieser im Boden eingegrabenen riesigen Amphoren, die insgesamt 10.000 Liter Wein beherbergen. Also so könnte man sich das ungefähr vorstellen. Da hat also dieser wohlhabende Mann gewohnt und hat mit viel Mühe sich einen riesengroßen Weinberg angebaut, der tatsächlich auch aus landwirtschaftlicher Sicht her profitabel war. Und weil man natürlich in den Weinberg nicht einfach nur so vor sich hingammeln lassen kann, sondern weil der Pflege braucht und dieser Mann außer Landes ging, hat er sich Folgendes gedacht. Er hat gedacht, ich verpachte diesen Weinberg, ich vermiete den. Und wir teilen uns einfach in den Profit, in den Ertrag mit den Leuten, die den Weinberg von mir mieten. Das Interessante ist dabei, dass wir hier in dieser Geschichte einige Details haben, die eigentlich relativ uninteressant für den Fortgang der Geschichte sind. Ja, also wenn wir hier zum Beispiel Vers 33 uns angucken, dann steht hier drin, der pflanzt den Weinberg, der baut einen Zaun drum, tut einen Kelter darin reingraben und einen Turm darauf bauen. Und so ein bisschen erstaunlicherweise ist, wir hören nie wieder von dem Zaun, noch von dem Turm, noch von dem Kelter. Warum die ganzen unnützen Informationen? Hätte man doch einfach nur sagen können, ein Mann baut einen Weinberg und dann verpachtet er ihn. Ja, gerade in Anbetracht dessen, dass in der Antike Papyrus ziemlich teuer ist, muss man sich immer fragen, warum irgendwelche Informationen da sind, wenn sie da sind, wenn man die Geschichte hätte abkürzen können. Ja. Das Interessante ist aber, dass diese Informationen da sind, um eine Erinnerung wachzurufen, um an etwas wachzurufen bei den Hörern, die dies hören, wo sie sagen, warte mal, die Geschichte kenne ich schon. Die Geschichte, die du erzählst, die kenne ich schon, Jesus, ich kenne die schon. Und die Geschichte, die diese Details sozusagen anklingen soll, finden wir in Jesaja Kapitel 5, weil genau in Jesaja Kapitel 5 auch diese Details der Geschichte, die Jesus erzählt, wieder vorhanden sind. Und die Details, die Jesus erzählt, sind extra dazu da, um die Erinnerung an die Geschichte von Jesaja 5 hervorzuwecken. Jesaja 5, Verse 2 bis 6. Da vergleicht Gott seine Fürsorge für das Volk Israel mit seiner Fürsorge für einen Weinberg, den er gepflanzt hat. Und er schreibt hier, Jesaja schreibt hier, einen Weinberg hat mein Freund auf einem fetten Hügel und er grub ihn um und er säuberte ihn vom Steinen, er bepflanzte ihn mit Edelreben, er baute einen Turm in seine Mitte, hieb auch einen Kelter darin aus, da haben wir den Turm und den Kelter, und dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Doch er brachte schlechte Beeren. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Judäa, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun und ich hätte es nicht an ihm getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich einreißen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird und ich werde ihn zur Wüste machen. Das heißt, wenn als Jesus die Geschichte von seinem Weinberg erzählt, kriegen die Leute, die dazuhören, gleich schon ein schlechtes Gewissen und denken so, oh, jetzt kommt die alte Geschichte aus Jesaja 5, wo der Besitzer des Weinbergs zu seinem Weinberg kommt, unzufrieden ist mit dem, wie der Weinberg, was die Reben da bringen, obwohl er sich alle erdenkliche Mühe gegeben hat und dass letztendlich Gericht über den Weinberg kommen wird, aufgrund dieser Unfruchtbarkeit und dass dann nur bittere Trauben am Ende dabei rausgekommen sind. Das heißt, wenn die Zuhörer jetzt sozusagen Jesus zuhören, merken sie, wenn es um einen Weinberg geht, geht es um Israel. Jedoch ist die Geschichte, die Jesus erzählt, nicht einfach eine Wiederholung. Die Leute merken gleich, der erzählt nicht einfach nur die alte Geschichte weiter, sondern die Geschichte hat eine interessante Wendung. Plötzlich wird alles ein bisschen anders und es geschieht eine ganz neue Geschichte, die jedoch mit der alten Geschichte verknüpft wird. Eine Farm wird zur Pflege an Farmer vermietet. Und das Interessante ist, dass wir aus der Antike eine ganze Menge Mietverträge haben, wo Landbesitzer Farmen und auch Weinberge vermieten an Pächter. Und was man da machen kann, ist, man kann die sich angucken, so wie hier. Übrigens, den kann man nach Berlin fahren, wenn man nicht im Internet gucken will und sich den Original angucken will, ist im Museum in Berlin. Das ist ein Pachtvertrag über einen Landbesitz an Pächter. Und wenn man die so ein bisschen durchliest oder die erstmal sozusagen abschreiben lässt, weil so sind sie ziemlich unleserlich, kommt erstmal das dabei raus, dann braucht man noch ein paar Experten, die einem da helfen, das ganze Ding zu übersetzen und zu ordnen, kommen dabei ganz interessante Mietverträge raus und man kann so ein bisschen Rückschlüsse ziehen über die Art der Leute, die zum Beispiel einen Weinberg gemietet haben. Und was wir wissen, ist, dass die Mieter eines Weinberges in der damaligen Zeit nicht arme Schlucker waren, sondern viele derjenigen, die diese Mietverträge eingegangen sind, waren selbst sehr wohlhabende Leute. Waren selbst Leute, die einen Haufen Geld haben, die gesagt haben, okay, wir investieren auch selber in den Weinberg und wollen unseren Profit erhöhen. Wir haben zum Beispiel einen Mietvertrag aus der Stadt Salamis auf Zypern. Da waren es der Stadtrat von Zypern und der Stadtrat in der Antike sind immer damals die wohlhabendsten, reichen Leute, die sozusagen da reingewählt werden. Also da wird man nicht so wie heute auch als armer Schlucker wie irgendwie in der Wahl nächste Woche reingewählt, sondern das sind immer die prominentesten Bürger der Stadt, haben Land gemietet und bewirtschaften das und verteilen sich den Profit. So, wenn wir uns jetzt so drüber nachdenken, uns überlegen, was sind denn das da so für Leute, die da den Weinberg gemietet haben? Das sind nicht irgendwelche armen Schlucker, die gerade so um ihre Lebensexistenz kämpfen und dann will den auch noch irgendwelchen Profit und Reben wegnehmen. Nein, ganz im Gegenteil, das sind die Leute, die den Weinberg gemietet haben, sind selbst wohlhabende Menschen, die Profit machen wollen, die aber ihren vertraglich vereinbarten Teil der Miete einfach nicht bezahlen wollen. Die sagen einfach, wir haben sozusagen zwar die Firma so ein bisschen übernommen, sind hier als Praktikant eingestiegen und dann haben wir einfach den Alten rausgeschmissen. Und jetzt gehört das Ding uns, weil das eben gerade so profitabel ist. So, und was natürlich dann der wohlhabende Mann in der Geschichte macht, schickt immer wieder Diener, er schickt immer wieder Sklaven, um seinen Profit einzuholen und das erinnert uns natürlich ganz stark an das Alte Testament, dass Gott immer wieder die Propheten geschickt hat, um das Volk zu warnen, dass Gott Frucht möchte, dass er einen Lebensstil möchte, der Gott wohlgefällig ist, dass er einen Lebensstil möchte, der der Bundestreue, dass die Israeliten Gott geschworen haben, eben auch entspricht. Und jetzt wissen wir, sowohl am Alten Testament, wo es immer wieder Beschreibungen darüber gab, wie die Propheten misshandelt wurden, wie sie gesteinigt wurden, wie sie umgebracht wurden und auch vom Neuen Testament selbst, dass das Gleichnis, was Jesus erzählt, tatsächlich dieser Geschichte entspricht. Wir haben hier in Matthäus 23, sagt Jesus, Jerusalem, Jerusalem, die da töten die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie oft wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Oder der Hebräerbrief beschreibt das Schicksal der Propheten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, starben durch den Tod des Schwertes. Hebräer 11, Vers 36 bis 37. Und die Geschichte, wenn man die so liest, man wundert es natürlich, dass der überhaupt, nachdem er den ersten Diener geschickt hat, überhaupt noch einen Diener losschickt, nachdem der erste umgekommen ist. Nachdem der zweite Sklave nicht zurückgekommen ist, warum der Mann überhaupt immer noch weiter Leute seines eigenen Haushaltes dahin schickt. Und natürlich erinnert diese Geschichte, dieses immer wieder Schicken von Menschen, um der Hoffnung, vielleicht doch eine Hoffnung zu geben, dass die Weinbergmieter sich umkehren, erinnert einfach an die große Güte und die Langmut Und die Geduld Gottes, dass er nicht aufgibt, dass er nicht beim ersten Mal, wenn was schief ging, gleich sagt, aber jetzt raus mit euch, sondern er es erinnert an das immerwährende Ringen, das immerwährende nochmal sagen, okay Gott, er sagt so, okay, ich habe nochmal Barmherzigkeit, ich versuche es nochmal, bis er eben an den Punkt gekommen ist, wo er sagt, es bringt überhaupt nichts, noch weitere Diener zu schicken, die werden alle nur noch das gleiche Schicksal leiden. Jetzt mache ich aber Folgendes, ich schicke meinen Sohn. Und das ist nicht dumm. Natürlich kann man so ein bisschen erwarten, naja, den werden sie auch bringen, aber wenn man sich so einfach so diese Statussymbole in der Antike sich anguckt, wie Vater und Sohn dargestellt sind und vor allen Dingen im Hinblick, dass das ein reicher, ein wohlhabender Mann war, muss man sich das ungefähr so vorstellen. Ich habe euch hier einen wohlhabenden Bürger der Stadt Herkuleneums mitgebracht, aus Italien, auch in der Nähe vom Vesuv. Dieser Mann heißt Marcus Nonius Balbus. Und schon wie der auf dem Pferd sitzt, sieht man doch, dass der Mann nicht einfach nur so irgendwie Straßenkehrer ist und Geld bittelt, ja? Sondern der hat einfach eine gewisse Autorität. Das schwingt immer mit. Also wenn man so eine Geschichte liest, wenn es ja heißt, es gab einen Landbesitzer, da erinnern wir uns nicht irgendwie an so ein kleines Männchen, was so ganz unscheinbar um die Ecke kommt und sagt, ich habe ganz zufälligerweise gehört mir hier die Stadt Heidenau und Pirna auch noch dazu, ja, willst du sie mieten, ja, sondern Prestige, Besitz in der Antike wurde auch immer gezeigt und wurde auch immer gesehen, dass es hier jemanden gab, der Autorität hat, der Macht hat. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen jemanden vorstellen, dass dieser Großgrundbesitzer auch jemand ist, der mit einer entsprechenden Würde und Fähigkeit, seinen Willen durchzusetzen, auch kommt. Und hier haben wir was ganz Interessantes. Der Marcus Nonius Balbus hat ein Porträt von sich und seinem Sohn anfertigen lassen. Links der Vater, rechts der Sohn. Ja? Und interessanterweise, die sind sich sehr ähnlich. Das heißt, die Idee ist, der Sohn tritt in die Fußstapfen des Vaters. Er ist dem Vater ähnlich und Vater auch ähnlich in seiner Autorität, in seiner Würde und in seiner Macht. Deshalb, wenn der Vater sagt, ich schicke mal meinen Sohn, weiß er genau, jetzt schicke ich jemanden mit noch einer anderen Art von Autorität. Jetzt schicke ich nicht einfach nur einen meinen Diener, die auch gefürchtet waren, weil sie eigentlich in meinem Namen kamen. Jetzt schicke ich jemanden, wenn sie den sehen, werden sie Muffensausen kriegen und werden sagen, wow, aber jetzt sind wir zu weit gegangen und jetzt müssen wir Buße tun und unsere Wege berichtigen. Und das Erstaunliche in der Geschichte passiert, nämlich die Weingärtner, als sie ihn sehen, sagen sie ihm, dies ist der Erbe, das heißt, sie erkennen ihn, es ist nicht einfach nur zufällig, dass sie einen falschen Mann umbringen, ja, sondern sie erkennen ihn auch, sie handeln bewusst, es ist ein bewusst ausgeführter Mord. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe an uns reißen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und sie töteten ihn. Was auch interessant ist in dieser Geschichte, ist, dass die Worte, die Mieter sagen, kommt, das ist der Erbe, lasst uns ihn töten und das Erbe kommt ihm. Diese Art von Worten, diesen Spruch hatten wir schon. Und die Leute, die mit dem Alten Testament vertraut waren, wussten, dass so eine Geschichte gab es schon mal. Nämlich in 1. Mose, Kapitel 37, von Vers 19 bis 20, ist die Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern nicht besonders geliebt war. Und das heißt, dass eines Tages, währenddessen die Brüder draußen die Schafe weiden und Josef kommt, da sagen die Brüder zueinander, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun, genau wie in der Geschichte, und lasst uns ihn erschlagen, lasst uns ihn umbringen. Und das Interessante ist, dass hier die Geschichte genau diese Worte wiederholt. Und die Leute, die mit den Geschichten aus dem Alten Testament vertraut sind, die können sich schon vorstellen, was passiert. Denn diese Geschichte wird eine Wendung nehmen. Und das, was diese bösen Mieter sich vorgenommen haben, sie wissen aufgrund der Parallele mit der Josef-Geschichte, es wird nicht gelingen. Sondern in der Josef-Geschichte wurde zwar Josef verraten, nach Ägypten verschleppt, zum Vergammeln und zum Vergessen übrig gelassen, aber Gott war mit Josef. Und den Mann, den er sich ausgesucht hat, um ihn zu erhöhen, um ihn zum zweiten Mann Ägyptens zu machen. Und Ägypten war die Weltmacht in der damaligen Zeit. Zum zweiten Mann des Universums der damaligen Zeit zu machen. Und von dem die Brüder abhängig werden, weil nur entweder wird er sie versorgen oder sie werden untergehen. Auf dieselbe Art und Weise nimmt jetzt unsere Geschichte eine Wendung. Ja, dieser Sohn, dieser Jesus Christus, der immer wieder angekündigt hat, der immer wieder, wir haben es hier zum Beispiel in Matthäus Kapitel 16, Vers 21, der immer wieder gesagt hat, ich werde nach Jerusalem hingehen, von den Ältesten und Hohepriestern vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müssen. In Matthäus 20, Vers 17, Jesus nahm die 12 Jünger auf dem Weg allein zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zum Kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Obwohl wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, obwohl wir wissen, dass der Sohn Jesus Christus ist und er ein dramatisch schreckliches Schicksal in den Händen der Mieter des Weinberges erleiden wird, wissen wir und ahnen, das ganze Ding wird eine dramatische Wendung nehmen, weil es hat schon mal eine dramatische Wendung genommen. Und der Mann, dieser kleine Mann, dieser kleine Josef, verachtet, verraten, zum Vergammeln, vergessen in Ägypten, hat Gott hoch erhöht und hat ihn zum Retter des jüdischen Volkes eingesetzt, ob die das wollten oder nicht. Und auf dieselbe Art und Weise ahnen wir schon, wo die Geschichte hingeht. Jawohl, Jesus wird verraten, er wird umgebracht werden, aber Gott wird mit ihm sein und er wird ihn erhöhen zu dem Punkt, wo er der alles entscheidende Retter seines Volkes sein wird, ob die das wollen oder nicht. So, weiter geht's. Im Vers 40, wollen wir mal gucken wieder hier, wo wir sind. Da, jawohl. Im Vers 40 haben wir auch genau dieselbe Frage wie in Jesaja. Jesus fragt sie, was nun, wenn der Herr des Weinberges kommt, wird er mit jedem bösen Weingärtner tun? Das hatten wir schon mal in Jesaja. Kennt ihr, die Geschichten sind immer wieder ein bisschen ähnlich. In Jesaja hatten wir auch. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was soll ich an meinem Weinberg noch tun? Nun, ich will es euch sagen. Das heißt, dieselbe Art und Weise, wie Jesaja abgelaufen wird, läuft jetzt Matthäus ab. Die Frage steht im Raum. Was soll jetzt gemacht werden? Und die Sympathien der Menschen, die diese Geschichte hören, die Sympathien sind schon längst mit dem Besitzer des Weinberges. Alle Leute rufen schon längst, das ist ein Kapitalverbrechen, solch eine Bösartigkeit, das kann man sich so nicht stehen lassen. Wann kommt Recht, Ordnung und Gericht? Und Jesus fragt diese Frage und sagt, was soll ich mit meinen Weinen, mit den Besitzern des Weinberges tun? Also ist eins zu weit. Und dann kommt die Antwort von den anderen Menschen, die sagen automatisch, weil sie mitziehen, er wird jenen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und sie umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm den Profit, die Früchte abgeben zu ihrer Zeit. Das ist hier im Griechischen ganz interessant geschrieben, weil hier zweimal das Wort böse kommt. Und das sticht, das ist eben in der deutschen Übersetzung leider ein bisschen verloren. Auf der einen, oder ich sage es euch, wie es wörtlich heißt. Wörtlich heißt es, der Weingärtner wird kommen und er wird die bösen Menschen böse umbringen. So spricht man natürlich nicht im Deutsch, aber was der griechische Gedanke darüber dahinter ist, ist, dass die Strafe dem Verbrechen angebracht ist. Böse Menschen wird ein böses Schicksal erleiden. Böse Menschen, dem wird, oder sagen wir, üble Menschen, dem wird übel heimgezahlt werden. Versteht ihr so ein bisschen, wie das funktioniert? Das heißt, die Idee hier, dass hier Gott kommen wird und so richtig mal auf die Pauke hauen wird, ist einfach nur gerecht und entspricht dem bösen Charakter der Menschen, die er richtet. Im Vers 42 schlussfolgert jetzt oder bringt Jesus die Pointe der Geschichte zu dem Punkt, in dem er sagt, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, der von den Bauleuten verachtet geworden ist, ist der Eckstein geworden, ist der Kopfstein geworden. Dies ist vom Herrn her geworden und es ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Dieser Eckstein ist, oder die Übersetzung des Wortes Eckstein ist der sogenannte Kephale Gonia. Gonia ist die Ecke und Kephale, das ist der Kopf. Und die Idee ist sozusagen, des Ecksteins, es ist nicht irgendwo ein Stein, der so in die Ecke von dem Fundament gelegt wird, sondern der Eckstein in einem Haus, in der Antike, ist der wichtigste Stein, ist der krönende Abschluss, ist der Stein, auf den alle Leute gucken. Das ist wie, manchmal hat man das, wenn man so einen Torbogen hat, also aus dem Mittelalter oder auch noch selbst vor 100 Jahren, und das, wenn das so ein Rundbogen ist, ist euch jemals aufgefallen, ist der Stein, der ganz oben sitzt, meistens etwas prominenter. Ja, also man baut ja sozusagen den Rundbogen so auf, und wenn man dann in der Mitte keinen Stein reinbauen würde, würde natürlich, weil das rund ist, einfach zusammenklappen. Aber weil man den letzten Stein so platziert, dass das der wichtigste Stein ist, der ist letztendlich dafür verantwortlich, dass von beiden Seiten in dem Bogen sie gegen diesen Stein drücken. Er ist der Stein, der letztendlich dafür verantwortlich ist, dass das ganze Ding hält. Ohne den Stein fallen alle zusammen. Und in der Antike ist ein Eckstein nicht irgendwo ein Stein an der Ecke, irgendwo im Fundament, der vergraben ist, sondern es ist der beste und der großartigste Stein, der prominenteste Stein an einem Tempel. Und ich habe euch diese Zeichnung hier mitgebracht aus einem Kinderbuch. Der Eckstein ist der Stein, der ist leider so ein bisschen zerschnitten, der ganz oben ist, wo die Götterstatue drauf befestigt ist. Das heißt, ein Eckstein, der bezeichnet, der zeigt dir, um wen es in diesem Tempel geht, um wem es in dem Bauwerk geht. Du kommst sozusagen in der Antike an irgendeinen Tempel vorbei und sagst, meine Güte, habt ihr hier alle irgendwelche anderen Götter? Kenne ich alle gar nicht, sieht also fremdartig aus. Wem gehört denn eigentlich dieser Tempel? Wem ist dieser Tempel denn überhaupt geweiht? Um wen geht es denn hier eigentlich in diesem Tempel? Musst du einfach nur deine Augen nach oben richten, auf dem Eckstein, und auf diesem Eckstein, auf diesem Kopfstein ist eine Götterstatue drauf, und der bezeichnet, der zeigt dann diesen Gott, um den es, oder eine Inschrift auf dem Eckstein, um welchen Gott es geht. Das heißt, was hier passiert, ist, dass der verachtete Jesus, derjenige, wo die Bauleute gesagt haben, der Stein ist nichts wert, durch Gottes souveränen Handelns hat Gott ihn zum wichtigsten, zum zentralsten Punkt gemacht in seinem Bau eines übernatürlichen Tempels. Das ist auf die ähnliche Art und Weise, haben wir das auch schon in Apostelgeschichte gelesen, als Petrus predigt und sagt, Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus den Nazaräer, einem Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht, den hat Gott auferweckt. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zu Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das heißt, die Idee ist, der Sohn, der gekommen ist, verachtet und geschlagen, das Verachten und Verschlagen war innerhalb der Souveränität Gottes. Gott war da mit dabei. Er hat sich das so ausgedacht. Und das, was böse Menschen gemacht hat, war Gottes Plan, um seinen Sohn hoch zu erhöhen und ihn zum allerersten, zum wichtigsten Baustein des Tempels zu machen, zur wichtigsten Person des Universums, um das es sich, dreht. Und dann gibt es so eine Beschreibung über einen Stein. Also Jesus führt diese Idee des Steines weg. Er sagt, deshalb wird das im Vers 43 wird das Reich Gottes von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und diese Idee ist auch nicht neu, die haben wir aus dem Buch Daniel. Schon im zweiten Kapitel träumt Nebukadnezar im Buch Daniel von unterschiedlichen großen Reichen. Ein Reich löst das andere Reich ab. Babylonien wird von Medo-Persien, Medo-Persien von Griechenland, Griechenland von Rom abgelöst. Und alle diese Reiche sind temporär. Alle diese Reiche kommen und sie gehen. Und dann wird ein Stein beschrieben, der nicht von Menschenhand gehauen wird. Das heißt, er hat einen übernatürlichen Ursprung, der plötzlich kommt und diese Statue zerschmettert. Und dieser Stein wächst zu einem riesengroßen Reich heran. Ich habe es euch auch die Textstelle mitgebracht. Dieser Stein wächst zu einem riesengroßen Reich heran. Und dieses Reich wird nicht vergehen. Dieses Reich wird unverändert bleiben bis in alle Ewigkeit. Da ist der Text von Daniel und hier haben wir die Interpretation von Daniel. In diesen Tagen und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig und nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Das ist eine Beschreibung des Steines. Er wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen, wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, Ton und Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt des König wissen, was nach diesem geschehen ist. Der Traum ist zuverlässig, seine Deutung zutreffend. Das heißt, was wir hier sehen, ist, dass dieser Stein, den Gott eingesetzt hat, den Gott genommen hat, als wichtigsten Baustein, der Stein, der das Reich Gottes baut, dieser bringt, der Heil bringt, der Rettung bringt, der Hilfe bringt zu Menschen in der Not, dieser Stein, auf den die Armen warten, dieser Stein, auf den die Bedrückten, die Bedrückten des Geistes sind und sagen, du bist meine Hoffnung, du bist meine Zuversicht, dieser Stein ist auf der einen Seite unwahrscheinlich attraktiv und begehrenswert, weil es die feste Hoffnung derer ist, die auf ihn vertrauen. Und auf der anderen Seite ist er super gefährlich. Er ist super gefährlich und mit ihm ist nicht zu spaßen. In Vers 45 und in Vers 46 realisieren die Hohepriester und die Pharisäer, dass Jesus über sie gesprochen hat, dass das Gericht über sie ging. Und in der Ironie der Geschichte machen sie Folgendes. Sie gehen hin und versuchen, ihn zu ergreifen und ihn umzubringen und erfüllen so in der Ironie der Geschichte das Gleichnis, was sie eben gerade gehört haben und was sie so aufgeregt hat. Was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Was diese Geschichte natürlich macht, ist, sie hilft uns, in der Geschichte der Religion zu verstehen, wo unser Platz ist, und sie hilft uns zu erklären, warum wir Jesus glauben und warum wir ihm vertrauen. Weil die große Frage ist ja doch auch für uns Menschen, die das Alte Testament gelesen haben und die gesagt haben, ja, das ist der Gott Israels, das ist der Gott, der diese Geschichte mit seinem Volk geschrieben hat. Warum bist du kein Jude? Warum hast du dich nicht der jüdischen Religion zugewandt? Warum bist du nicht nach Israel ausgewandert und hast du eine der verschiedenen Facetten des Judentums, was zur Verfügung steht, und hängst ihm an? Warum bist du hier und glaubst an Jesus? Ich denke, die Frage ist durchaus berechtigt, weil wir berufen uns immer auf das Alte Testament und sagen, das ist der Gott des Alten Testamentes, dem wir folgen. Diese Geschichte erklärt, was geschehen ist. Diese Geschichte erklärt das, was im ersten Jahrhundert auch an Drama passiert ist in Israel. Denn ihr werdet euch sicher daran erinnern, ich habe es euch einfach nur mal so als Illustration mitgebracht. In Rom steht dieser Titusbogen. Und der Titusbogen zeigt von der Seite der Gewinner, wie dramatisch der Untergang des Volkes Israel, zumindest in relativer Terminologie, im ersten Jahrhundert war. Denn was wir an diesem Fresko hier sehen, an diesem Triumphbogen sehen, hier auf diesem Bild, ist Titus, der in seinem Triumphwagen, in seiner Quadriga siegreich einherreitet. Und den Triumph des Volkes und den ruhmreichen Namen des Imperators, des siegreichen Feldherrn für sich in Anspruch nimmt. Und wenn du auf die andere Seite guckst, fragst du, über wen hast du denn eigentlich gesiegt? Und da sieht man den siebenarmigen Leuchter, einer der Geräte, die Josephus schreibt, die Titus aus dem Tempel geklaut hatte, aus Jerusalem. Und was dieses Fresko zeigt, ist, dass die römische Armee das jüdische Volk im ersten Jahrhundert besiegt hat, der Tempel zerstört ist, die Führung des Volkes, die eingesetzt waren, die Sadduzäer, die Pharisäer, vernichtet worden sind, von denen ist keiner mehr übrig. Und alles, was dann noch, es hat Millionen von Sklaven gegeben, von Millionen von Menschen, die gestorben sind, alles, was übrig war, in Jerusalem durfte für eine ganze gewisse Zeit niemand mehr wohnen, waren ein paar Leute des Volkes, die auf dem Land gewohnt haben und die ja noch ein bisschen verstreut worden sind und irgendwo in der Diaspora Unterschlupf gefunden haben, wenn sie rechtzeitig fliehen konnten. Aber wenn du in das erste Jahrhundert nach Judäa guckst, denkst du einfach nur, das ist eine Totalkatastrophe. Also das war wie 1945 irgendwo so durchs Zentrum von Dresden gehen, die totale Vernichtung. Und man muss sich die Frage stellen, warum? Warum? Wo war denn Gott? Wo war Gott, der all die Jahrtausende von Jahren sein Volk beschützt, gelenkt, geleitet hat, gesagt hat, wie ein Küken nehme ich dich und kein Dieb wird dich anfassen, solange du mir treu zu meinem Bund bist. Und wenn Gott das Volk zerstört hat, wenn, und das ist ja schon einmal passiert, durch das Babylonische Reich 586 vor Christus, wenn der Tempel zerstört wurde, dann wurde er zerstört durch jahrhundertelange vorherige Prophezeiung. Wenn du nicht das und das tust, wenn du nicht von deinem bösen Tun weggehst, dann werde ich den Tempel zerstören. Es hat ja den Leuten schon, musste ja schon wehtun, dass einer in den Ohren wehtun, dass einer nach dem anderen der Propheten immer wieder gesagt hat, der Tempel geht kaputt. Und im ersten Jahrhundert hören wir von keinem Propheten und plötzlich wird der Tempel wieder zerstört. Oder von keinem Propheten außer einem, von Jesus, der gesagt hat, wenn ihr nicht Buße tut vor dem Sohn, der gekommen ist, Gott sucht sein Volk heim. Er ist da mit der Autorität des Sohnes und ihr werft ihn aus dem Weinberg hinaus und ihr tötet ihn auf eine bösartige Art und Weise. Wenn ihr das mit den Propheten im Alten Testament gemacht habt und sie umgebracht habt und ich bin gekommen und habe den Tempel zerstört und habe euch weggenommen von eurem hohen Ross, wie viel mal mehr wird es nochmal passieren, wenn jetzt der Sohn kommt zu seinem Volk und ihr ihn rausschmeißt? Und was dieses Gleichnis zeigt, es beschreibt uns und es erklärt, dass der Fokus, wo Gott ist und wo Gott wirkt und wem Gott sein Volk anvertraut hat, eine Änderung erfahren hat. Deshalb sind wir eben keine Rabbiner oder sonst irgendwelche Menschen, sondern wir sind Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, weil das Gleichnis erklärt, dass Gott die Führung des Volkes von der damaligen jüdischen Führung weggenommen hat und dem Stein übertragen hat, dem Baustein übertragen hat, der wichtigsten Person des Universums übertragen hat und dass diese wichtige Person sich Repräsentanten ausgesucht hat, die Apostel, die akkurat darüber berichten, wer diese grandiose Person des Universums ist, der die Führung des Volkes jetzt übertragen bekommen hat. Und deshalb, wo immer Jesus Christus durch sein Wort akkurat gepredigt wird, da wo Menschen sagen, ich beuge mich den Worten des Neuen Testamentes, da wo Menschen sagen, ich will auf den Autor oder auf die Autoren des Neuen Testamentes hören und ihm nachfolgen, da wo Ältesten, Pastoren, Diakone lehren und predigen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, da ist das Volk Gottes zusammengekommen, weil da ist die Führung und da ist die Leitung des Wortes Gottes. Die Idee ist nicht, dass Gott seine Verheißungen vom jüdischen Volk weggenommen hat und sie Heiden gegeben hat. Nein, er hat die Führung des Volkes von den damaligen jüdischen Führern weggenommen und hat sie seinem Sohn übergeben. Und wer jetzt zu seinem Sohn gehört, völlig egal, ob du Jude bist oder ob du Heide bist, gehört zum Gottesvolk, weil du von ihm und von seinem Sohn geführt worden bist. Das sollte uns auf keinen Fall irgendwie überhöhen und irgendwie den Punkt bringen, ja, wir sind besser als alle anderen, Gott hat euch das weggenommen, wie auch immer, aber wir sind drin, wir haben es auch nur als Gnade bekommen. Und wenn Christus uns nicht heimgesucht hätte in seiner Barmherzigkeit, wären wir, wenn er unser Herz nicht angerührt hätte für das, was er ist, wären wir auch in dieser Stelle gewesen, wo wir ihn abgelehnt haben. Und so, wie wir Barmherzigkeit empfangen haben, so werden wir mit all den Leuten Barmherzigkeit haben, die Jesus Christus und seinen Wert und seine Rolle, den er von Gott bekommen hat, noch nicht erkannt hat, haben. Und wir werden ihn in Barmherzigkeit für sie beten und sie lieben mit aller Kraft, die wir haben. Nummer 2. Was für uns wichtig ist in dieser Geschichte, ist, es zeigt auch wieder neu die Zentralität des Wortes Gottes. Es geht im christlichen Glauben, es geht um die Zentralität des Sohnes Gottes. Es geht im christlichen Glauben nicht um eine neue Religion, es geht nicht um eine Ausbesserung des Judentums, sondern wer Jesus ist, darauf hat Gott im Alten Testament systematisch hingearbeitet, darauf hat Gott im Alten Testament systematisch alle Wege und Mittel in Bewegung gesetzt, sodass die Absicht, die er immer schon hatte, das war schon immer sein Plan, dahin kommt, dass der grandiose Eckstein kommt, dass der grandiose Tempelbauer kommt, auf den sich alles richtet und von dem wir alle abhängig sind. Dieser Stein, dieser Eckstein ist tatsächlich das Zentrale, der Fokus unseres Glaubens. Alles hängt an Jesus. Entweder du rebellierst gegen ihn und wie das Beispiel sagt, er ist dein Vernichter, oder du ordnest dich ihm unter und er ist dein Retter und dein Befreier, für den er Barmherzigkeit hat. Und was diese Geschichte auch sagt, sie zeigt, worum es im Leben gibt. Es gibt jetzt einen Stein, es gibt sozusagen eines Etwas, was die zentrale Rolle bekommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch so daran erinnern könnt, es gibt so diese, gab mal so vor vielen Jahren, inzwischen vielleicht auch so Jahrzehnte schon, so ein kleines Büchlein, die vier geistlichen Gesetze. Und da wurde erklärt, konnte man so durchblättern, wie jemand Christ wird. Und ganz zum Schluss hat man dann gesehen, ja, so, wenn du Christ werden willst, dann muss dein eigenes Ego von dem Stuhl, von dem Thron runter, muss zu Füßen des Thrones und Jesus Christus muss drauf. Und das Bild, obwohl vielleicht vom Design her nicht mehr ganz so aktuell, aber das Bild ist ziemlich gute Beschreibung für das, was im Kern des christlichen Glaubens ausmacht. Jesus Christus ist im Zentrum und alles andere richtet sich nach ihm aus. Alles andere findet seine Funktion, seinen Wert, seine Bestimmung durch ihn, wenn er im Zentrum ist. So ähnlich haben wir es beschreibt das Paulus im Kolosser 2, wenn er sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene über alle Schöpfung. Also das Wort Erstgeborene ist halt einen hohen Rang, ist eine Würde, eine Würdefunktion, ein Begriff der Ehre und ein Ruhm, den jemand hat. Denn ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Gewalte oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem im Sinne von Rang, Würde. Alles besteht durch ihn. Das heißt, er ist der Grund der Existenz jeder Mücke und jedes Elefanten und jedes menschlichen Wesens, egal wie alt oder wie jung, egal welchem Beruf oder Rentner oder wie auch immer, selbst Ungeborene. Er ist der Anfang, er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang habe, damit er in allen Dingen den Platz bekommt, dem er gebührt, hoch und erhöht zu sein. Darum geht es im Kern des christlichen Glaubens und darum geht es auch in unserer Geschichte. Gott hat diesen Jesus zum Eckstein gemacht, zum fundamentalen Punkt, um den sich alles dreht und ohne den nichts auskommt. Und was das praktisch bedeutet, ist in unserem Leben, unser Leben dreht sich um diesen Jesus. Unser Leben wird bestimmt immer wieder durch diesen Jesus. Und ich habe vor 2 Jahren einen sehr interessanten Artikel gelesen auf der Webseite von John Piper, der gesagt hat, mir hat es gefallen, neue Adjektive zu kreieren. Und eines seiner Lieblingsadjektive ist Christus verherrlichend. Und er sagt, ich nehme Christus verherrlichend immer wieder in meinen Alltag hinein. Und so wie ich zum Beispiel sage über mich, ich möchte ein gottliebender Mensch sein, habe ich mir dieses Adjektiv geschaffen, Christus verherrlichend, weil es mir hilft, mein Leben nicht einzuteilen in verschiedene Bereiche. Früh aufstehen ist aufstehen, in die Schule gehen ist in die Schule gehen, arbeiten ist arbeiten und Gemeinde ist Christus verherrlichen. Sondern er sagt, das Adjektiv hilft mir zu zeigen, dass all mein Leben vom Aufstehen früh am Morgen bis zum Niederlegen des Hauptes und des Ruhen in Gottes, alle diese Bereiche sollen geprägt sein von dem Adjektiv Christus verherrlichend. Und er schreibt und er sagt, ich möchte Christus verherrlichende E-Mails schreiben. Ich möchte meiner Frau einen Christus verherrlichten Kuss geben. Ich möchte Christus verherrlichend mich um meine Kinder kümmern. Ich möchte Christus verherrlichend Streit schlichten mit jemandem in der Gemeinde, meinem Bruder oder Schwester. Ich möchte Christus verherrlichend meinen Hauskreis führen. Ich möchte Christus verherrlichend überhaupt in den Hauskreis gehen. Ich möchte Christus verherrlichend zum Friseur gehen und Christus verherrlichend mich im Arm wieder niederlegen. Dan war gerade Christus verherrlichend beim Friseur. Ja? Lässt sich nicht leugnen, ja, sieht gut aus, Dan. Ich möchte Christus verherrlichend meine Arbeit tun. Weil du bist, Wenn du ein Fliesenleger bist oder ein Arzt, du bist in deiner Berufung in dem Augenblick. Du magst vielleicht gerne Chefarzt sein, aber heute bist du der Arzt und noch nicht der Chefarzt. Und heute kannst du Christus verherrlichend der beste Arzt sein, bis du Christus verherrlichend der beste Chefarzt wirst. Heute bist du ein Student und noch ein Diplom-Ingenieur. Und Gott gibt dir die Fähigkeit, heute Christus verherrlichender Student zu sein. All das, was wir tun, ist durch dieses Adjektiv Christus verherrlichend geprägt. Und das ist das, was das Gleichnis auch sagt. Gott hat seinen Sohn hoch erhöht, hat ihn zum Eckstein, hat ihn zum wichtigsten Fundament gemacht. Und er möchte, dass wir Christus verherrlicht leben und Christus verherrlichend beten. Das ist auch interessant, sagt John Piper. Er sagt, viele Menschen beten. Also auch Hindus beten, Buddhisten beten. Buddhisten beten für Gesundheit, so wie wir für Gesundheit beten. Muslims beten für größere Autos, größere Wohnungen, so wie wir für diese Dinge beten. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass manche Menschen Christus verherrlichend beten. Sie wollen, dass in all den Gebeten, in allem, was wir beten, Christus groß gemacht wird. Und Christus verherrlichend ist tatsächlich ein ganz gutes, praktisches Beispiel, das wir ganz oft ansetzen können in, wie will ich leben? Und es bringt eine völlig neue Perspektive. Christus verherrlichend bedeutet nicht, dass man nur noch ganz asketisch lebt und nichts mehr genießt, sondern ganz im Gegenteil. Die Frage ist, kann ich mit meinem Genuss noch Christus verherrlichen? Also kann zum Beispiel ein Ältester auch mal einen kleinen Whisky trinken? Einen kleinen, ja. Das Interessante ist, nachdem ich voriges Jahr, die eine Geschichte erzähle ich noch, aber ihr könnt ruhig kommen, bin ich gleich zu Ende. Nachdem ich voriges Jahr habe ich für einen Gastprediger einen Whisky kaufen sollen, weil der wollte keine Flasche Wein, der wollte einen Whisky. Und ich hatte ja keine Ahnung von Whisky, ich habe immer gedacht, das ist das Teufelsgetränk, mit dem die Indianer ausgerottet wurden. Und bin also in den Whiskyladen und habe zu der Frau gesagt, erzählen Sie mir doch mal, ich muss ja ein Geschenk für jemanden kaufen, was hole ich denn hier? Und er sagt dann, ja, was will der denn? Will der rauchig oder nicht rauchig? Will der Highlands oder Lowlands oder Isles oder was auch immer? Ich habe von gar keine Ahnung, weil ich dachte, alles ist Whisky, alles ist dieses Feuerzeug da. Ja? Und dann hat er mir so eine Tour gegeben, eine halbe Stunde Tour über Whisky. Und nach einer halben Stunde habe ich mir gedacht, ich habe noch nie in meinem Leben Whisky getrunken, ich nehme auch mal eine Flasche mit. Ja. Und dann stand die Flasche so bei uns so im Schrank. Ja. Und immer wieder mal kommen Leute zu uns jetzt nach Hause, weil man Hauskreis leider treffen hat oder Freunde oder wie auch immer. Und ihr werdet es überhaupt nicht glauben, wie viele Leute in unserer Gemeinde Whisky-Trinker sind. Ja? Das ist alles rausgekommen, als es rausgekommen ist, dass einer der Ältesten Whisky trinkt. Ja? Und plötzlich war das so, ach ja, übrigens ich auch, ja, wollen wir mal tauschen? So, ja, so ist das Ganze. Okay. Man kann einen Whisky Christus verherrlichen trinken, für manche Leute. Manche Leute können keinen trinken, weil sie nicht vertragen und sie abhängig werden. Es ist immer die Frage, ist es Christus verherrlichend? Wir hatten diese Frage und das war wirklich richtig gut. Bei unseren persischen Freunden, die uns vor 2 Jahren irgendwann mal gefragt haben, wir wollen Jesus nachfolgen, sage mir, wie viele Bier darf ein Christ trinken? Ja. So, sag mir die Zahl, so 1, 2, 3, 4, 5 oder so, wo ist die Zahl? Ja. Und die Lösung ist, Christus verherrlichend Bier trinken. Christus verherrlichend Bier trinken. Und das ist für eine halbe Flasche und für die anderen 2. Christus oder gar keine. Christus verherrlichend ist das, und das muss jeder selber herausfinden, jeder selber muss sagen, kann ich dieses Bier zu deiner Größe und zu deiner Ehre trinken? Was macht das mit dem Umfeld, mit den Leuten, die mich sehen? Was macht das mit mir selber? Christus verherrlichend hilft wirklich im Alltag. Ich möchte gern, dass wir, vielen Dank Musiker, dass ihr schon da seid, dass wir uns einfach in ein paar Minuten Zeit nehmen. Und wir machen keinen Aufruf, sondern wenn du in deinem einfach da sitzt und vielleicht den Wunsch hast, Christus verherrlichend zu leben, Christus verherrlichend mit in die Uni zu nehmen, Christus verherrlichend E-Mails zu schreiben, deine Kinder Christus verherrlichend aufwecken früh am Morgen, Christus verherrlichend mit deinem Chef umgehen, Christus verherrlichen, deine Angestellten bezahlen,
Christus verherrlichen, deine Frau lieben. Christus verherrlichen, deiner Frau und deinem Mann vergeben. Dann lass uns einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, einfach das Jesus zu sagen, was uns auf dem Herzen ist.
Himmlischer Vater, als wir angefangen haben, an deinen Sohn zu glauben, hast du uns ein Gefühl damit mitgegeben, wie angenehm es ist, deinen Sohn groß zu machen. Vorher wollten wir groß sein, jetzt wollen wir Betrachter, Bewunderer, Förderer eines Großartigen sein. Es ist keine Last, sondern es ist eine Freude, deinen Sohn anzusehen und zu sagen, lass mich für seine Verherrlichung, für seine Größe leben. Es ist die wunderbare Hoffnung, die uns in jeder Lebenssituation ein bedeutungsvolles, ein sinnvolles Leben gibt. Wenn wir voller Energie und voller Kraft sind und für dich Karriere machen, machen wir dies Christus verherrlichend. Wenn unsere Kräfte wenig sind und wir Hilfe zum Essen kochen und zum Anziehen brauchen und unsere körperliche Kräfte versagen, weil wir im Sofa sitzen und einfach nur sagen können, ich liebe dich, Jesus, dann leben wir Christus verherrlichend auf dieselbe Art und Weise, als wir alle Stärke und alle Macht und alle Karriere vor uns legen. Welches Vorrecht, jeden Moment in unserem Leben diese großartige Bestimmung leben zu können, Christus verherrlichend. Und so bitten wir dich, lieber Vater, dass du uns neu inspirierst, neu füllst mit deinem kostbaren Heiligen Geist, dass wir einen Gefallen daran haben, Christus verherrlichende E-Mails zu schreiben, dass wenn wir noch Single sind, auf eine Christus verherrlichende Art und Weise
um eine Frau zu werben, eine christusverherrlichende Art und Weise, einem Mann zu begegnen, eine Christusart, auf eine gefällige Art und Weise mit unseren Handys umzugehen, auf eine christusverherrlichende Art und Weise unsere Laptops benutzen, eine christusverherrlichende Art und Weise unseren Social Medias benutzen, auf eine Christusart und christusverherrlichende Art und Weise zu essen und zu trinken, diese Freude durch uns sprüht und dringt, dass alles, was wir tun, ob wir essen oder ob wir trinken, wie Paulus im 1. Korinther 10, Vers 29 gesagt hat, wir alle diese Dinge für ihn und seine Größe Christus verherrlichen tun. Halleluja und Amen. Glorreiche Tage liegen vor uns. Wir haben ein total geniales Vorrecht, Christus verherrlichen zu leben und Christus verherrlichen zu singen. Lass uns dazu aufstehen. Halleluja.